göttliches Selbstbewusstsein. Das ist vielleicht nochmal ein Rätsel mehr. Was soll das mit der Fußwaschung von Jesus zu, die dort mit dem Bild angedeutet ist? Und es geht genau um die Geschichte, wo ich uns jetzt lese aus Johannes 13, von Vers 1 an. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da wusste Jesus, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es danach aber erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den Verräter. Darum sagt er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Was soll der Text mit Selbstbewusstsein zu tun haben? Meistens sagen die Leute zu diesem Text: Ah ja, klar, da geht es ums Dienen. Oder: Ah ja, klar, da geht es um Demut. Aber in diesem Text geht es in allererster Linie mal um ein Selbstbewusstsein. Und wir schauen mal die ersten drei Verse an. Und ich rede noch von 9 Merkmalen von Selbstbewusstsein in den ersten 3 Versen. Du kannst schon mal in den Gedanken machen, was das denn sein könnte. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Habt ihr etwas entdeckt? Schauen wir es mal an. Eigentlich klappt es da etwas nicht, weil eigentlich... Ja, genau. Also ich habe noch nie jemanden gehört, predigen zu dem Text, zum Thema Selbstbewusstsein, obwohl es die ersten drei Verse so wichtig sind, zum Verstehen, um auch den zweiten Teil zu verstehen. In meinen Augen. Also das Erste, was wir da sehen, er ist der Sohn vom Vater. Da wusste Jesus im Vers 1, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und wenn er zum Vater geht, weiß er auch, dass er Sohn ist. Und das ist gerade das wichtigste Merkmal. Ich weiß, dass ich Sohn Gottes bin. Und wir kommen dann später noch darauf zu reden, wie können wir denn das wissen? Wie können wir so ein Bewusstsein haben? Das zeichnet Jesus zutiefst aus. An jedem Ort das Wissen, ich bin Sohn Gottes, er steht hinter mir, er hat mich bevollmächtigt. Wir kennen den Satz bei der Taufe von Jesus, wo die Taube kommt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das könnt auch wir haben. Zumindest immer ein bisschen mehr. Es geht nicht darum, dass wir gerade so sein müssen wie Jesus, sondern dass wir dürfen in das einwachsen, immer einen Schritt mehr. Wir gehen einmal weiter. Er hat gewusst, dass er autorisiert ist vom Vater. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Was für eine Aussage. Sein Vater hat Macht abgegeben, dem Sohn alle Macht abgegeben, anvertraut. Er hat dem Sohn alles anvertraut. Also Jesus ist da in einer Identität, in einer Autorität, in einer Position, wo er alle Macht hat. Wenn lernst du Leute am besten kennen? Wenn sie Macht bekommen. Und wir haben dann Jesus, dem alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und darum kann er nachher den Dienst verrichten, den ein Sklave normalerweise verrichtet. Er hat gewusst, seine Stunde war gekommen, wir können es nächstes Jahr auch dazu nehmen, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Er hat gewusst, jetzt ist der Moment, wo ich wieder ans Kreuz genagelt werde. Und wo das alles passieren wird, wo er nachher am Kreuz konnte schreien, es ist vollbracht. Das ist der Peak von seinem Auftrag, natürlich auch inklusive Auferstehung. Was ist dein Auftrag? Weißt du das? Der göttliche Auftrag für dich. Und vor allem weißt du auch, wenn Zeit ist für deinen Auftrag. Wir sind jetzt in einem grossen Veränderungsprozess, wie ich immer hören und lesen. Es ist immer ganz wichtig, Gott zu fragen, wann ist für was Zeit? Wann hat er was vorbereitet? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt ist er kurz davor, 33 Jahre später, nach seiner Geburt, und er weiss, jetzt ist der Zeitpunkt da. Entscheidend wichtig. Ich hätte mir früher als Pastor gewünscht, mehr von dem zu verstehen. Ich habe herzlich wenig von dem verstanden früher. Wir haben uns wesentlich in unseren Plan orientiert, was wir erstens immer gemacht haben. Zweitens, wo andere Erfolg hatten. Also wir haben das auch machen wollen. Und dann haben wir Mitarbeiter gesucht und zu wenig gefunden. Und wir haben Gott gebeten, dass er Mitarbeiter schickt. Und wir haben Gott gebeten, dass er die Finanzen schickt und schönes Wetter und genug Teilnehmer. Oder was man dann halt. Und wir haben nie gefragt, erstens, was ist unser Auftrag? Ich rühme mich selber nicht mit dem. Es tut mir von Herzen leid. Wir haben nie gefragt, was ist unser Auftrag? Und wir haben nie gefragt, wann ist die Zeit? Gott war in allem unglaublich gnädig. Dass trotzdem da und dort in eurem Reich Gott gebaut werden konnte. Und zu einem göttlichen Selbstbewusstsein gehört, das Ganze ist der Zeitplan Gottes und die vorbereitete Weg Gottes ganz entscheidend. Ein Beispiel ganz privat, wo wir jetzt eben immer probieren, mehr aus dem zu leben, aus dem Hören auf Gott. Wenn ist für was Zeit? Wo gehören wir her? Wir sind in einer 5-Halbzimmer-Wohnung. Unsere 3 Kinder sind inzwischen alle erwachsen. Ich bin inzwischen auch ein Grossvater geworden. Und dann sind wir plötzlich und dann nur noch das zweite in dieser 5-Halbzimmer, eine grosse 5-Halbzimmer-Wohnung. 2 Etagen grosse Räume und einen grossen Keller. Ich bin ein Einfamilienhaus. Wir haben gemerkt, nein, jetzt kommt die Zeit, macht Sinn, eine kleinere Wohnung. Wir haben angefangen zu beten. Dann kommt meine Frau, hat eigentlich die Schwiegertochter besuchen. Kommt mit der Nachbarin von der Schwiegertochter ins Gespräch, gehört von einer Wohnung, dort und dort, 3,5 Zimmer. Ist gar noch nicht öffentlich ausgeschrieben. Kommt dann Kontakt über, wir können die Wohnung anschauen. Wunderschön in Bachs. Bachsertal, weiß nicht, wer das kennt. Viel ruhiger als das Wendtal, wo wir jetzt wohnen, die Durchgangsstrasse. So Blick ins Grüne, unverbaubare Landwirtschaftszone. Meine Frau kommt in die Wohnung und sagt, es ist ja wie Ferien. Sie verliebt sich gerade in die Wohnung. Mir hat sie soweit auch. Ich habe sie sehr einfach niedlich, schön, herzlich gefunden. So, dann haben wir gemerkt, okay, Einzugstermin wäre, das wäre noch sportlich, das jetzt noch herzukriegen. Aber ja, da... Meine Frau war Feuer und Flamme. Und dann oben sind wir hergekocht und haben Gott gefragt, ist das von dir? Ist das dein Zeitplan? Unsere jüngste Sohn war auch noch gerade bei uns beim Nachtessen, sie hat mitgelost. Meine Frau und ich haben so Eindrücke bekommen, bindet euch nicht an ein Objekt, eure Heimat ist im Himmel. Unser Sohn hat bekommen, nein, warte. Meine Frau gerade bleich geworden. Ja, kann das jetzt sein? Und wir haben es wirklich geprüft. Wir haben nachher einen Frieden bekommen, abzusagen. Und heute im Zürich-Unterland, also rein vernunftsmässig im Zürich-Unterland, eine schöne Wohnung, die dir gefällt, die ruhig ist, im Grünen, wo du kannst zahlen. Abzusagen. Was du unter der Hand neu bekommen hast. Was du einfach kannst, ist birnweich. Aber ja, wenn Gott, wenn wir hören, und gehorsam sind, ist das manchmal für unseren Verstand birnweich. Das sehen wir im Leben von Jesus immer wieder. Wir haben dann Frieden gehabt. Wir wussten, okay, dann Gott hat schon etwas vorbereitet. 2 Wochen später läutet die Vermieterin, also die, was uns gezeigt hat, meiner Frau an. Sie hat schon Mieter, aber es lässt sie einfach nicht los. Sie hat einfach den Eindruck, sie will uns in dieser Wohnung haben. Und sie will uns einen Monat noch entgegenkommen mit dem Einzugstermin. Wir sollen es uns doch nochmal überlegen. Da kommt Gott mit seinem Zeitplan, mit seinem Angebot auf dem Silbertablett. Wir haben es nochmal geprüft, haben Frieden gehabt. Inzwischen wohnen wir eine Woche dort. Und es sind einfach so Händedrücke, auch zu erleben, wenn du gehorsam bist auf sein Reden. Auch wenn du im ersten Moment denkst, jetzt aber nicht im Ernst, oder? Wie Gott sich dazu stellt. Da ist jetzt nicht um einen Auftrag gegangen, wobei ich glaube, dass auch mit dem Wohnort, wo da Gott uns jetzt offensichtlich haben will, auch ein Auftrag verknüpft ist. Das werden wir dann noch besser erkennen. Wir wollen weiterhin noch viel besser erkennen, was ist vorbereitet, wenn ist es rein. Was wir auch sehen in diesen ersten drei Versen, die Sicht für seine Freunde, seine Jünger, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Oder man könnte auch vom griechischen Wort her sagen, er will sie bis zur Vollendung lieben. Etwa zur Vollendung lieben. Das ist Jesus. Er will dich und mich zur Vollendung lieben, durchlieben. Ich meine, wenn wir uns überlegen, der Haufen von diesen 12, die hier zusammen waren, das muss rein auf menschlicher Ebene einfach nur enttäuschend gewesen für Jesus. Ich meine, jetzt haben sie ihn erlebt, 3 Jahre lang. Seine Liebe, seine Macht, seine Wunder, unzählige, sie haben es gar nicht mehr zählen. Ein Teil haben sie uns aufgeschrieben. Seine Predigten. Und sie kommen zusammen. Jeder weiß, es wäre schön, wenn einer würde allen die Füße waschen, weil kein Sklave zur Verfügung steht. Jeder wartet auf den anderen. Mikado, oder wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Kennt ihr das? Gemeindebau? Wer macht's? Oder kennen das in der Familie? Wer macht's? Jeder weiß es. Jeder wartet. Stattdessen können wir in anderen Texten lesen, die auch rund um das Abendmahl, das sie da hatten, beschrieben sind. Sie haben diskutiert, wer von ihnen der Größte ist. Das haben sie gemacht. Wer die besten Argumente hat, wer ihr Anführer ist, wer das höchste Ansehen hat von ihnen, das haben sie diskutiert. Kennen Sie das? Ich wäre jetzt ein Diener gefragt für alle. Und alle diskutieren, wer am besten rauskommt. Wer am besten dasteht. Wer der Größte ist. Was auch wieder mal je gehört, dass der Petrus dann noch hoch und heilig versprochen hat, Jesus, egal was passiert, Jesus, mein letzter Bluttropfen gebe ich dir, ich lade dich nicht allein. Ich kämpfe für dich. Und Jesus hat gewusst, hohle und leere Worte. Und. Einer um den anderen, eine riesen Enttäuschung. Jesus hat gewusst, dass er einen schon geplant hat, wie er ihn verratet. Und das heisst, er hat die Menschen gesehen, seine Freunde, seine langjährigen Weggefährten, nicht aus der menschlichen Enttäuschung heraus, sondern in einer göttlichen Sicht. Weil er sich selber aus einer göttlichen Sicht versteht, als Sohn Gottes. Weil er selber weiß, dass Gott zu ihm steht, ihn liebt, Freude hat an ihm. Ich habe nicht Menschen anders gesehen. Das ist, jeder weiß, wo irgendeine Verantwortung übernommen hat, mit Menschen unterwegs zu sein. Und irgendwann ist an dem Punkt, wo man sagt, ernsthaft? Ist das jetzt das Resultat von meiner Investition die letzten 3 Jahre? Ich rühre den Bettel her. Habe ich viel erlebt. Gemeindebau, dass Leute den Bettel hergehört haben. Aus menschlicher Enttäuschung heraus. Jesus hat eine andere Sicht. Er hat die Sicht, dass er bedingungslos geliebt ist von seinem Vater. Und aus dieser Quelle, wo er angeschlossen ist, fließt eine Sicht, eine Liebe für die 12, für die Sondercrew, die hier zusammen ist. Und er nimmt eine Haltung ein. Das ist keine menschliche Haltung, das ist eine göttliche Haltung. Weißt du, was er in diesen Menschen sieht? Er sieht in diesem enttäuschenden Haufen sieht er Pfeiler von seiner Kirche. Sieht er die, die das Evangelium erzählen werden, die Multiplikatoren sein für die Kraft Gottes. Das sieht er. Wie geht das? Und Petrus hat sogar einen neuen Namen gegeben. Ich sage dir nicht mehr Simon, ich sage dir Petrus, weil in dir sehe ich den Felsen, wo ich die Kirche draufstelle. Und nicht einmal die Pforten von der Hölle werden das können verhindern. Das ist eine andere Sicht. Weißt du, dass Gott für dich eine andere Sicht hat, als du manchmal selber? Dass Gott aber eine andere Sicht hat für deine Mitmenschen, als vielleicht du? Er sieht nicht den enttäuschenden Haufen. Er sieht Multiplikatoren von der Kraft und Liebe Gottes. Dann lesen wir, er hat gewusst, das ist alles immer in den ersten drei Versen, er hat gewusst, wo er herkommt, dass er von Gott kommt und dass er zu Gott geht. Für ein gesundes Selbstbewusstsein müssen wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hergehen. Man kann viel dazu sagen, lasse ich im Moment so einfach stehen. Interessant ist auch, er sieht auch sein Umfeld auf seine Art, das heisst auch vor dem Passafest. Da wusste Jesus. Und das gehört schon dazu. Passafest in Jerusalem. Weißt du, was das heisst? Das ist Chaos pur. Es hat nie so viele Leute in Jerusalem wie am Passafest. Aus der ganzen Welt, die verstreute Diaspora-Gemeinde, kommt dann. Es wimmelt. Es ist auch die Atmosphäre ist extrem patriotisch aufgeladen, weil an jedem Ecke, weil die Römer die Besetzungsmacht, die ja da ist, die verhasste römische Besetzungsmacht, die dürfen natürlich auch die Truppen verstärken. An jedem Ecke stehen sie schwer bewaffnet, weil die wissen, es gibt nie so viel Aufstand wie um die Zeit vom Passafest herum. Sie haben alles argwöhnisch genau kontrolliert. Und Verschwörungstheorien haben die Runde gemacht. Und es hat jenste Gruppen gegeben, politisch von ganz links bis ganz rechts, die ganz laut gerufen haben, die Anhänger gesucht haben und. Und in dieser Situation, es ist vergleichbar mit heute, finde ich. Wir werden fremdbestimmt. Wir müssen jetzt das machen. Kennt ihr auch im Leib Christi? Die Mails, die du bekommst, oder die Filme und die Hinweise und all die Sichten, die da sind für die Welt und die Fremdbestimmung und die Verschwörung und überhaupt. Und jetzt müssen wir. Und Jesus hat das alles gewusst. Und er hat gewusst, okay. Er hat die Spannung wie ausgehalten gewusst. Das ist mein Auftrag. Das ist jetzt dran. Meine Jünger die Füße zu waschen. Und ein paar Stunden später ans Kreuz zu gehen. Mit dem in dem Gehorsam, hat die Welt verändert, wie es durch nichts anderes hätte ich verändern können. Das ist der Schlüssel von einer riesigen Veränderung, wo wir noch heute jeden Tag können, davon leben. Wir können uns mega beschäftigen, auch gerade aus dem Umfeld, aus der politischen Lage, aus der Umweltlage, aus dem Klima raus. Es gibt so viele Sachen, die uns können, unsere Zeit rauben, uns beschäftigen, uns einen Auftrag geben. Zu einem göttlichen Selbstbewusstsein heisst auch, ich sehe das Umfeld aus Gottes Sicht. Ich lasse mich nicht verrückt machen. Und der letzte Punkt. Er hat gewusst, dass der Teufel am Judas schon ins Herz gegeben hat, ihn zu verraten. Er hat eine geistliche Sicht, was da abgeht. Er weiß, es ist eigentlich nicht der Judas. Eigentlich ist es der Teufel, eigentlich sind es Kopf in die Macht, die da nicht nur am Judas Anrecht haben, an allen. Die, das Enttäuschende, das uns von Menschen entgegenkommt, hat schlussendlich zu tun, was für gottfindliche Macht haben Anrecht an diesen Menschen. Das gibt dir eine ganz andere Sicht. Hast du schon mal gefragt? Vielleicht in deiner Familie, wenn es drunter und drüber geht und du mit all deinen guten Argumenten keinen Frieden mehr herbringst, wer ist denn die Schuld? Wir suchen immer Schuldige. Weißt du was? Wir können Gott fragen, was ist die geistliche Situation? Welche Geister sind da am Werk? Wir können das, das ist eine Predigt für sich, Epheser 6, mit der geistlichen Waffenrüstung, wo der Paulus sagt, ihr kämpft im Fall nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ihr kämpft gegen unsichtbare Gewalten, Macht, Fürsten, ein Heer von Geistern, die Anrecht haben. Das ist ganz eine andere Sicht. Und manchmal müssen wir aufhören mit unseren Argumenten und Erklärungen. Warum das was wie ist und wer jetzt doch wie was muss kapieren, dass es jetzt doch will gehen und dass doch jetzt Frieden kommt. Weil wir kommen mit unserem Verstand an diese Sachen nicht her. Jesus hat gewusst, der Teufel hat jetzt Anrecht am Judas. Und das ist wichtig. Sonst können wir manchmal verzweifeln in der Gemeinschaft mit Menschen. Wir können auch uns verzweifeln. Das war jetzt für Jesus nicht wichtig, aber für uns ist auch wichtig, zu verstehen, welche Geister haben denn Anrecht an mir. Was läuft eigentlich wirklich ab? Kennst du Situationen, wo man einfach aneinander vorbeiredet, wo jedes Wort missverstanden wird, wo einem alles im Mund umgedreht wird, wo du denkst, hallo? Es sind nicht zwei psychisch kranke Leute. Es sind zwei Leute, die eigentlich bei normalem Verstand sind. Aber es gibt eine Geistwelt, wo Einfluss hat auf unseren Geist. Vom Durcheinanderbringer, vom Lügner. Und vieles kommt aus dieser Quelle. Und Jesus durchschaut das. Ich meine, in all dem Wissen, in dem Bewusstsein, in dem göttlichen Bewusstsein, das er hat, ist was das Wichtigste? Das Erste. Ich bin der Sohn vom lebendigen Gott. Ich habe, das ist meine Quelle, das ist meine Liebesquelle. Da läuft immer, der Kontakt läuft immer. Ich muss mir keine Angst machen. Er ist frei von Menschenfurcht. Das ist, ich glaube, eines der häufigsten Themen auch in meiner Coaching- und Beratungspraxis, wo jeder weiß, das ist eigentlich, das müssen wir nicht haben, das ist blöd, wenn man das hat. Das ist Zeitverschwendung, das ist Energieverschwendung, aber wir haben es. Menschenfurcht ist nur ein Symptom, dass etwas mit unserem göttlichen Selbstbewusstsein noch frei werden darf, noch wachsen, noch zunehmen darf. Etwas, was uns im Weg steht, in unserer Gottesbeziehung. Jesus ist nicht im Weg gestanden in seiner Gottesbeziehung. Kommt die letzte Person und sagt, wenn ich mal auf Gott höre, ich weiss einfach nicht, ob ich noch in diese Gemeinde gehöre. Ich bin dort schon jahrelang daheim. Also eben nicht daheim, ich gehe einfach schon jahrelang. Krampfen wir einen ab. Ich fühle mich dort ehrlich gesagt nicht daheim. Vielleicht wäre es dran, mal Gemeinde zu wechseln. Können wir mal Gott fragen. Immerhin, jemand, der bereit war, Gott zu fragen. Und wir haben gefragt, und ein Eindruck war zum Beispiel das Bild vom Weinstock und von der Rebe, von dieser ganz starken Verbindung. Und es ist ihr nachher klar geworden, es geht gar nicht um die Institution, wo ich bin. Es geht darum, meine Heimat ist in meiner Sohnschaft, in meiner Tochterschaft mit meinem Vater. Und dann sagt sie so, aber weisst, eigentlich ist mein Problem Menschenfurcht. Und dann haben wir dort angefangen, darin, also was Gott gezeigt hat, wo dann der Kern ist, wo der Ursprung ist. Menschenfurcht ist nur ein Symptom. Und Gott hat Sachen aufgezeigt aus ihrer Vergangenheit, wo sie können bereinigen, das Kreuz bringen. Und dann ist ihr Bewusstsein, ihr göttliches Selbstbewusstsein gewachsen. Und die Frage, soll ich Gemeinde wechseln? Die ist ganz klein geworden. Wenn all die 9 Sachen klar sind, die wir da können aufzählen bei Jesus, wo sie klar gewesen sind, dann, da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Und hat angefangen, die Füße zu waschen. In dieser Reihenfolge. Zuerst kommt göttliche Identität, dann kommt göttliche Aktivität. In unserem Kulturkreis, wo wir aufgewachsen sind, wo wir geprägt sind, die in der westlichen Welt, ist das komplett umgekehrt. Zuerst kommt Verstand und Leistung, Aktivität. Und aus dem hätten wir gern Identität. Ich mache etwas und dann bin ich jemand. Kennen Sie das? Das ist, die Prägung ist in jeder Zelle, in jeder Hirnzelle, in jeder Zelle von unserem Körper abgespeichert. So ticken wir. Aus unserem Verstand alles erklären, machen und dann erreichen wir etwas. Und dann bist du jemand. Und wer das nicht schafft, aus seinem Verstand und der Leistung etwas herzukriegen, was ist mit dem? Der ist niemand. Und dieser Stress ist übrigens auch in vielen Gemeinden genau, läuft es genau gleich ab, weil es prägt uns durch und durch. Aber dieser Stress macht dich und mich krank. Das macht uns fertig. Das ist nicht die Schöpfung so, nicht Gottes. Ich habe das Buch mitgebracht, Thema Selbstbewusstsein, oder? Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hat mir den Titel so gut gedacht, oder? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das ist eigentlich eine Übersicht, so über die Philosophiegeschichte, immer wieder zu dem Thema, wer bin ich? Und er bringt da Geschichte von René Descartes, einer der einflussreichsten Philosophen von dieser westlichen Welt, die heute genau diese Prägung hat. René Descartes, der in seinem Nachdenken herausgefunden hat, ich denke, also bin ich. Die lateinische Form ist mir gerade abhanden gekommen, aber vielleicht kennt ihr jemanden. Ergo sum, aber das Erste weiß ich nicht mehr. Nein, es ist cogitum, cogito, ergo sum. Auf jeden Fall, ich denke, also bin ich. Und die ganze Aufklärungsbewegung, die unser Verstand entdeckt, die menschliche Vernunft entdeckt hat, geht hauptsächlich auf dem Anzug, ist natürlich von Immanuel Kant ganz massiv. Er hat das aufgenommen, er war ein ein Schüler von Descartes, der das nachher noch viel verfeinert hat. Die menschliche Vernunft als die höchste Instanz. Ist auch. Die menschliche Vernunft ist von Gott geschaffen. Darum ist sie so genial. Aber wenn das die höchste Instanz ist, dann gibt es die Folgen, die die Aufklärung gebracht hat, nämlich Weltkrieg. Zwei gigantische Weltkriege mit so viel Leid und Schaden. Ganz viele Leute in meiner Coaching-Praxis leiden indirekt, oft manchmal auch direkt, immer noch unter dem Weltkrieg. Das ist die Generation. Die Eltern, Grosseltern. Da ist so viel Leid, wo uns durch und durch prägt, aus dem Gedanken heraus, wir denken an und wir machen es. Und dann sind wir. Das führt immer in einen Scherbenhaufen. Entweder in unserer Gesundheit, in unseren Beziehungen, in unserer Gottesbeziehung, die hat hier gar keinen Platz. Ich habe als Christ, also, sagen wir mal, so ein Pseudo-Christ aus heutiger Sicht, genauso funktioniert. Ich war aber unter einem riesen Stress, weil ich immer das Gefühl hatte, das bringe ich gar nicht her. Jesus kehrt um. Er sagt mir nachher in diesem Text, weiterhin in Johannes 13, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Macht es auch so. Das heisst, das Beispiel fängt schon mit den ersten drei Versen an. Nicht erst, wo er aufgestanden ist und gedient hat und sich selber verleugnet hat. Oder jetzt kommen wir zu dem Text, den du gelesen hast. Die Selbstverleugnung ist wichtig. Es gibt keine Gemeinschaft. Es gibt auch kein Reich Gottes, wo je zum Blühen kommen können, wenn nicht Menschen sich hergeben. Aber Leute, wenn das auf dem Fundament passiert, damit wir jemand sind, ich opfere mich, damit ich mich spüre, damit ich angesehen bin, weil ich nicht Nein sagen kann, dann ist es vom Teufel. Es gibt ein göttliches Selbstbewusstsein und es gibt ein teuflisches Selbstbewusstsein. Es gibt eine göttliche Selbstlosigkeit, die in dem Text, den du gelesen hast, jetzt beschrieben ist. Aber es gibt auch eine teuflische Selbstlosigkeit. Die ist im Leib Christi sehr verbreitet. Ich fühle mich minderwertig. Ich weiß nicht, wer ich bin. Kann ich noch immer freiwillig mitschaffen? Damit ich endlich vielleicht auch jemand bin. Das wäre mal spannend. Ich mache da keine Erhebung, es gibt keine Erhebung. Aber mal die Frage, im Lieb Christi, wie viel von all dem, was gemacht wird, beruht letztlich auf dem Fundament. Ich mache es zum jemand sein. Das bringt nicht die Früchte, die man sich wünscht. Das ist das göttliche Fundament. Er wird dir zeigen, wer du bist in ihm. Wenn du in so ein Bewusstsein hineinwachsen kannst, dass du eine Beziehung hast mit Gott, dass du einen Auftrag hast, wenn der Zeitpunkt ist. Er wird dir Augen geben für deine Mitmenschen. Er wird dir Augen geben, was in der geistlichen Welt läuft. Und dann, genau, es gibt einen Auftrag und es braucht Menschen, die Füße waschen und es braucht Menschen, die etwas machen. Aber es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Zuerst Identität, dann Aktivität. Lohnt sich, das mal zu prüfen. Um einfach noch mal die Frage zu stellen, wie kommen wir dazu, zu so einem, keine Angst, das tun wir jetzt nicht mehr stundenlang ausführen. Ich möchte einfach Es gibt eigentlich zwei Wege, wie zu einem göttlichen Selbstbewusstsein kommen kannst. Das eine ist, bring alles das, was deine Gottesbeziehung stört, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, Unversöhnlichkeit, Schuld, Verletzungen, bring es ans Kreuz. Und am Kreuz erkennst du, wer du in Jesus bist. Also es gibt keinen schöneren Ort, sich erkennen, wer wir wirklich sind, als am Kreuz. Kann ich bezeugen. Es ist manchmal nicht so prickelnd, mit diesen Sachen ans Kreuz zu kommen. Wenn wir uns schämen, weil in dieser Gesellschaft, wo du jemand musst sein, aufgrund von deiner Leistung, darf ja niemand zugeben, was alles nicht läuft. Lass uns doch einfach ehrlich werden, heranschauen und zum Kreuz kommen. Dort können wir es erkennen. Und dann möchte ich einfach das Zweite euch noch mitgeben, wenn wir Gott anschauen, wenn wir Jesus anschauen, werden wir in sein Bild verwandelt, können wir uns selbst erkennen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist gewaltig, was da steht. Kennst du die Spiegelneuronen von unserem Hirn? Spiegelneuronen heisst, das siehst du manchmal bei Ehepartnern oder oft mit dem Haustier. Also was man immer anschaut, was man täglich zusammen ist, passiert eine Ähnlichkeit. Manchmal ist so etwas Lustiges. Aber das ist das, was da geschrieben ist. Wenn das, was du anschaust, vielleicht läutet Gott jetzt an. Das, was du anschaust, prägt dich. Du verwandelst dich in das Bild, das du immer anschaust. Lass uns mal unseren Medienkonsum einfach mal kritisch hinterfragen. Und mal anfangen, Gott anschauen. Seine Herrlichkeit. Jesus am Kreuz. Das ist übrigens auch in dem Segen, wo ich dann am Schluss noch sprechen darf. Der Herr segne dich. Also wo der Gott hat den Segen gegeben, Mose und Aaron, den sollen sie aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Da geht es zweimal um das Gesicht von Gott. Das ist Segen, wenn du jemandem sagst, das Gesicht von Gott soll über dir leuchten. Dort findest du Gnade. Das Gesicht von Gott sei über dir. Dort findest du Frieden. Weißt du, in einer leistungs- und verstandesorientierten Gesellschaft gibt es keine Zeit, um Gott anzuschauen. Das ist verlorene Zeit. In dieser Zeit könnte man ja etwas machen. Ich glaube, wir müssen wirklich ganz fest umdenken. Ich glaube, wir können ganz viel Energie und Zeit sparen in der Gegenwart Gottes, im Anschauen von ihm, im Hören, welchen Auftrag er uns hat, wenn das zeitreif ist und vor allem, wer wir sind in ihm. Und so lade ich dich jetzt ein, dass wir das jetzt auch praktizieren. Einfach einen Moment vor Gott sind. Wir haben es schon mal geübt mit dem Staunen im Lobpreis. Jetzt üben wir es nochmal. Schau einfach Gott an. Lass dich darauf ein, dass Gott sich dir offenbart. Und schau einfach ihn an, so wie er sich dir zeigt, was er dir zeigt. Es kann individuell ganz verschieden sein. Ich lade dich einfach ein, dich darauf einzulassen. Du kannst es nicht mit dem Verstand machen, sondern nur mit deinem Geist. Und Vater, ich bitte dich, dass du dich jetzt offenbarst. Dass wir dich sehen können, so wie du willst. Jeden Einzelnen. Und alles eigene Gedanken aus dem Verstand, aus dem Gefühl, alles, was da jetzt gerade aufpoppt, nehmen wir gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und Satan, ich verbiete dir, da reinzureden. Du hast kein Recht, jetzt an dieser Zeit. Da sind wir jetzt einfach im Geist der Gegenwart Gottes und schauen einfach ihn an. So danke ich dir, Vater, einfach, dass wir deine Geschöpfe sind, deine Kinder, die du erlöst hast. Bitte, dass du uns zeigst, auch was im Weg steht, dich zu sehen, dir zu begegnen. Und dass wir es ausräumen können. Jesus, ich danke für den überragenden Sieg, den du am Kreuz von Golgatha für jeden von uns errungen hast. Wo jede teuflische Macht einfach muss kapitulieren. Wir beten dich an. Amen.